Aloha bei Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious, dem Geplauder über Freiheit, Reisen und ortsunabhängiges Arbeiten. Ich nehme dich mit in mein Leben als digitale Nomadin und teile ehrliche Geschichten, inspirierende Gespräche und vor allem jede Menge Motivation für deinen Weg in die Unabhängigkeit. Schön, dass du dabei bist. Hallo und Aloha zu einer neuen Folge von Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious. Ich sitze heute im Couchet de Niman, einem super schönen kleinen Hotel im Herzen von Niman. Das ist quasi das digitale Nomadenviertel hier in Chiang Mai. Und ja, das Hotel ist nicht nur super süß und hat so einen richtig coolen Garten, die nennen das auch Secret Garden, sondern die haben auch in der Lobby, die ich von hier aus sehe, auf die ich drauf gucken kann, einen kostenlosen Coworking Space. Also man kann einfach vorbeikommen mit seinem Laptop, sich da aufbauen. Die haben große Tische da stehen, Strom an jedem Tisch, mehrere Stecker. Und solange man bestellt, und also wir reden von Getränken und noch nicht mal Essen, darfst du da so lange sitzen, wie du möchtest. Und ich glaube, die reguläre Öffnungszeit, wurde mir gesagt, ist bis Mitternacht. Allerdings hatte ich dann auch mal eine andere Situation, wo mir gesagt wurde, weil es regnete und ich dachte so, oh, ich komme heute gar nicht mehr nach Hause. Und da sagte die Dame, no worries, ich bin die ganze Nacht da, kannst einfach hier sitzen bleiben, solange bis du gehen kannst. Also im Prinzip ein 24-Stunden-Coworking-Space, das kostenfrei. Internet ist ganz gut, nicht super schnell, aber gut. Von daher absolute Empfehlung schon mal für diesen Place hier, wenn du in Chiang Mai bist. Aber das heutige Thema soll gar nicht so sehr Coworking Spaces oder sowas sein. Da hast du mal nochmal eine andere Folge. Sondern heute möchte ich gerne über das Thema Geld sprechen, beziehungsweise, dass du gar nicht so wahnsinnig viel Geld brauchst, um zu starten und auch dann, um auf Reisen unterwegs zu sein. Dass das Budget jetzt wahrscheinlich deutlich niedriger ist, als du dir das vorstellst. Auch wenn es natürlich unterm Strich auch auf deine eigenen Ansprüche ankommt. Ja, jeder ist anders, jeder hat andere Vorstellungen von der Unterkunft, davon, was man isst und so weiter und so fort. Und je flexibler man in Bezug auf diese Themen ist, desto günstiger kann man natürlich auch leben. Aber wir schauen uns das einfach mal so ganz generell an. Und zwar, das erste Problem ist, dass viele Leute denken, ich kann gar nicht starten, weil ich habe gar nicht so wahnsinnig viel gespart. Und mit nicht wahnsinnig viel meinen sie, sie haben dann nur so 5.000 bis 10.000 Euro auf der Seite liegen. Ich kann euch sagen, als ich gestartet bin, hatte ich genau 8.000 Euro. Ich habe ja eine Weltreise gemacht. Die Weltreise war auf 8 Monate angesetzt und ich habe mir 1.000 Euro pro Monat vorgenommen und bin damit tatsächlich auch ganz gut zurechtgekommen. Und das ist auch so das, was man ungefähr rechnen kann, dass man 1.000 Euro pro Monat auf Reisen braucht. Wie gesagt, es kommt auf ganz viele Faktoren drauf an. Also es kommt zum einen drauf an, wie schnell man reist. Je schneller man reist, desto mehr Geld braucht man natürlich auch. Wie viel Sightseeing man macht, wenn man, keine Ahnung, eine Heißluftballonfahrt machen möchte an jedem Ort, an dem man zu Besuch ist, ist es natürlich teuer. Wenn man überall die geheimsten Spots mit irgendwelchen Touren machen möchte, ist das natürlich teuer. Wenn man überall ja bestimmte Aktivitäten machen möchte, klar, dann ist es teuer. Aber wenn man in erster Linie als digitaler Nomade einfach einen Ort so erleben möchte, dass man sagt, okay, ich arbeite von hier, ich arbeite aus den Cafés, ich gehe in die Coworking Spaces, ich mache abends nur mal einen Ausflug nach Feierabend in die Umgebung oder zum Sonnenaufgang gehe ich irgendwo wandern oder, dann kommt man da schon relativ günstig mit hin. Und vor allem, wenn man eben länger an einem Ort bleibt, also wenn man nicht alle 2, 3, 4 Tage den Ort wechselt, sondern auch mal 1, 2, 3, 4 Monate, je nach Möglichkeiten, auch was das Visum angeht und so, an einem Ort bleibt, da kann man schon relativ günstig leben. Natürlich ist es aber auch nicht das Ziel, dass man sagt, mehr als 1.000 Euro im Monat kann ich mir nicht erlauben. Ja, also wir wollen schon woanders hinkommen. Es geht nur erstmal darum, dass man startet. Und das Starten geht eben, wie gesagt, mit einem gar nicht so großen Budget auch ganz gut. Hat bei mir wunderbar geklappt. Und ich konnte ja dann auch weiter reisen. Ich habe von unterwegs gelernt zu arbeiten und habe es dann geschafft, auch nach meiner Weltreise weiter auf Reisen zu leben. Für mehrere Jahre, also im Prinzip bis heute. Von daher, die erste Hürde ist gar nicht so hoch, wie die meisten denken. Natürlich würde ich jetzt aber eben schon raten, dass man für absolut mindestens ein halbes Jahr einen Puffer hat. Also absolut mindestens 6.000 Euro sollte man schon haben. Zusätzlich würde ich auf gar keinen Fall raten, direkt, wenn man den Gedanken hat, oh, ich werde digitaler Nomade, oh, die Barbara hat gesagt, mit 6.000 Euro als Puffer kann man schon loslegen. Wenn du jetzt noch eine Anstellung hast und noch gar kein Freelancing-Business oder sonst irgendwas nebenbei aufgebaut hast, was dir Geld bringt, würde ich dir nicht raten, den Job zu kündigen und sofort loszureisen. Das würde ich nie niemandem empfehlen, ja. Und vor allem, wenn du eventuell auch noch Kosten in Deutschland hast, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht direkt die Wohnung kündigen und alle Verträge kündigen, die du hast und so weiter und so fort. Das kommt natürlich alles nochmal obendrauf. Von daher würde ich eher raten, wenn man startet, dass man das schrittweise macht. Also zum einen könnte der erste Schritt sein, dass man neben der Festanstellung in Deutschland noch sich das erste Kundenportfolio sozusagen aufbaut, dass man die ersten Projekte umsetzt, dass man die ersten Erfahrungen sammelt, dass man vielleicht sogar die ersten Stammkunden akquiriert, aber vor allem eben, dass man nicht völlig blauäugig loszieht, ohne zu wissen, wie man dann online unterwegs Geld verdienen kann. Also da auf jeden Fall schon etwas aufbauen, im besten Fall so, dass es sich eben auch schon bewährt hat. Nochmal als kleine Erinnerung, wer vielleicht das Einführungsvideo nicht gesehen hat, ich bin 2014 ja losgereist und zu dem Zeitpunkt war ich schon 6 Jahre selbstständig. Ja, ich habe das neben dem Studium aufgebaut. Das heißt, ja, ähnlich eigentlich wie jemand, der es neben der Anstellung aufbaut. Ich habe nicht Vollzeit in meine Selbstständigkeit investiert oder an meiner Selbstständigkeit gearbeitet. Ich konnte mir nicht das aufbauen, was ich mir jetzt als Vollzeit-Selbstständige seit mittlerweile 11 Jahren, was ich mir jetzt in der Zeit natürlich aufbauen konnte, weil du kannst natürlich nebenbei nicht so viel Zeit investieren. Aber was ich geschafft habe, ist, die ersten Erfahrungen zu sammeln, die ersten Kundenprojekte anzugehen und vor allem eben auch schon Stammkunden zu akquirieren. Und deswegen war es bei mir auch tatsächlich so, ich bin angekommen auf meiner Weltreise und habe direkt einen Auftrag im Postfach gehabt. Der kam nicht von irgendwoher, sondern der kam von einem Kunden, der mir vorher schon mehrmals Aufträge geschickt hatte. Ich wusste nicht, dass der an dem Tag kommen sollte, aber es war für mich ein Zeichen, okay, meine Idee, die ich im Hinterkopf hatte, dass ich die Kunden, die ich bis dato hatte, einfach weiter bediene, nur eben von unterwegs, dieser Plan ist aufgegangen. Und genauso würde ich es jedem anderen auch empfehlen, dass man sich, während man noch in Deutschland ist, während man noch in seiner Routine ist, auch vielleicht in seiner Komfortzone ist, ja, dass man nicht zu viel auf einmal macht, weil wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst und was komplett Neues anfängst und noch nicht mal ein funktionierendes Business hast, selbst im kleinen Rahmen, dann wird es zu viel. Und ich habe mittlerweile relativ viel auf Social Media auch von Leuten gelesen, die sagten, ja, ich war auf Weltreise, ich habe schon digitalen Nomadentum versucht und nach ein paar Monaten, ich war ausgebrannt, hat nicht geklappt mit den Kunden und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, weil das funktioniert alles nicht. Ja, so funktioniert es auch nicht. Ja, also zum einen, wie gesagt, ist ganz, 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 ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich etwas aufbaut, was zumindest in einem kleinen Rahmen schon sich erwiesen hat, als funktionsfähig, während man noch in Deutschland ist. Dass wenn man dann auf Reisen geht und wenn man dann die Komfortzone verlässt, dass man dann eben nicht so komplett ins kalte Wasser springt und alles neu ist. Und wenn es dann nicht funktioniert, na, dann hat man Pech gehabt, dann hat man keine Alternativen. Von daher ruhig eben schon aus Deutschland das anfangen, nebenbei aufbauen und wenn es einigermaßen läuft, dann kann man den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt muss ja auch gar nicht sein, dass man direkt, wie gesagt, kündigt, Wohnung aufgibt und ab, keine Ahnung, nach Chiang Mai und meint, sich hier jetzt was aufbauen zu müssen oder direkt eine Weltreise, so wie ich das auch gemacht habe, sondern nimm dir da ruhig eine bestimmte Zeit vor. Das kann auch erstmal sein, dass du einfach nur 6 Wochen Urlaub nimmst und das aus deinem Urlaub heraus ausprobierst. Dass du sagst, okay, die 6 Wochen mache ich jetzt keinen klassischen Urlaub. Diese 6 Wochen nutze ich dafür, an meinem Business zu arbeiten und das für mich auszuprobieren, ob das überhaupt mein Ding ist, von unterwegs zu arbeiten. Und dann hast du auch diese Budgetprobleme nicht, weil du weißt, du bist für 6 Wochen weg, du nimmst dir Urlaub und hast dann diese 6 Wochen, in denen du ein festes Budget hast, und gar nicht erst in die Bredouille kommst, dass du gar nicht weißt, wie du vielleicht in 4, 5, 6, 7, 8 Monaten deine Reise bezahlst. Also das sind so diese verschiedenen Ebenen, dass man sich von vornherein neben der Festanstellung was aufbaut, das einem kontinuierlich Geld bringt und das schon funktioniert, bevor man überhaupt richtig digitaler Nomade wird. Zum anderen, dass man es schrittweise probiert, dass man für kurze vorgegebene Zeiträume sich ein fixes Budget zurücklegt und das dann verwendet für diese kurzzeitigen digitalen Nomaden-Testtrips, nennen wir es einfach mal so. Und das andere ist eben, dass das Reisen, wenn man als digitaler Nomade reist, auch wirklich günstiger ist, als wenn man in Urlaub fährt. Also viele sagen dann auch so, ja, wenn du dann die ganze Zeit in Hotels übernachtest, dann ist es doch mega teuer. Ja, ich übernachte aber nicht in Hotels. Beziehungsweise nur in den seltensten Fällen. Also wenn überhaupt, dann buche ich vielleicht Airbnbs oder Guesthouses vielleicht mal. Das kann auch sein. Also mehr so in diese Richtung. Das ist ja kein richtiges klassisches Hotel, sondern das sind mehr so Guesthouse-Style hier. Das kann schon mal vorkommen. Aber das ist auch ein ganz anderes Preisverhältnis. Also ich zahle hier nirgendwo, hier kriegst du auch die 80, 150, 250 Euro pro Nacht Hotels. Aber sowas zahle ich nicht. Das ist für Touristen. Ich bin keine Touristin, ich bin digitale Nomadin. Ich lebe dort, wo ich bin. Und deswegen gehe ich nicht in ein klassisches Hotel. Außer ich sage, ich möchte jetzt mal ein Wochenende mit meinem Mann ein besonderes Wochenende erleben, dann buche ich mir vielleicht ein Spa-Hotel. Aber das ist dann wieder was anderes. Ja? Also wenn du als digitaler Nomade irgendwo, auch wenn es nur ein Testlauf ist, bist, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht in ein Hotel gehen. Oder wenn du es buchst, dann hast du meine Videos nicht gesehen oder die Videos von anderen nicht gesehen, sodass du denkst, dass man das so macht. Aber man macht es eigentlich nicht so. Also was man eben dann zum Beispiel machen kann, ist über Airbnb was buchen. Also eine ganz normale Wohnung über Airbnb. Entweder über Airbnb direkt, also da gibt es auch für Monate oder wochenweise Buchungen auch schon starke Rabatte, sodass es deutlich günstiger ist. Man kann aber auch die Leute einfach anschreiben und sagen, hey, ich bin dann für einen Monat, 6 Wochen, 2 Monate, wie lange auch immer bin ich da. Ich würde es gerne buchen, können wir uns da außerhalb von Airbnb einigen. Oder man kann auch zum Beispiel 1-2 Nächte so über Airbnb buchen, um zu gucken, wie gefällt es einem da. Ist es wirklich so wie beschrieben, dass man sich nicht direkt auf so eine lange Zeit einlassen muss, ohne zu wissen, was man überhaupt kauft, ne? Die Katze im Sack kauft, also bucht. Oder man sucht eben vor Ort, hier in Thailand zum Beispiel, funktioniert es nicht über Airbnb. Also ja, es gibt auch Airbnb, aber tatsächlich ist es auch gar nicht wirklich erlaubt. Also je nach Unterkunft, da gibt es ein paar besondere Regeln in Thailand. Also man kann nicht pauschalisieren, dass es nicht erlaubt ist, aber viele Situationen sind nicht erlaubt, sodass das durchaus auch rechtlich schwierig sein kann. Und tatsächlich ist auch derjenige, der mietet oder der bucht, in der Schuld sozusagen, nicht nur der Vermieter. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber was man hier macht, ist halt einfach bei den Locals buchen. Und dafür gibt es Kondos, ja, das sind quasi Mehrfamilienhäuser, große Häuserblocks, sage ich mal, wo es viele kleine Wohnungen drin gibt, teilweise Studios, also ne, Einraumwohnungen oder auch Einzimmerwohnungen. Zweizimmerwohnungen gibt es mit Sicherheit auch, aber kriege ich nicht so wahnsinnig viel mit. Und die kann man dann über Locals buchen. Also entweder findet man die tatsächlich online. Also es gibt zu jeder Stadt hier in Thailand, gibt es Facebook-Seiten. Es gibt aber auch Makler, die einem das vermitteln für nur so eine kurze Zeit. Oder in vielen Kondos gibt es auch die Möglichkeit des Walk-in. Also einfach reinlaufen und fragen, ist was frei, je nach Kondo. Wie findet man sowas? Es gibt Facebook-Gruppen für digitale Nomaden, es gibt WhatsApp-Gruppen für digitale Nomaden. Und natürlich gibt es auch Blogger zum Beispiel, die darüber schreiben oder Instagrammer, die da Beiträge drüber machen. Also da einfach die Augen und Ohren offen halten. Das sind so die Wege. Und dann zahlt man, also hier in Chiang Mai findet man sowas, je nachdem, was man für eine Ausstattung möchte, für ein Studio, ne, also eine Einraumwohnung, findet man durchaus ab 150 Euro im Monat. Open End natürlich, also nicht ganz Open End, aber das kann auch bis 600, 700, 800. Also es kann schon auch hochgehen. Wie gesagt, je nachdem, wie modern man es haben will, wie gut ausgestattet man es haben will, möchte man ein Fitnessstudio im Kondo haben, möchte man einen Pool haben. Es gibt auch Kondos, die haben ein Eisbad und Sauna zum Beispiel, war ich heute Morgen gerade in einem. Und ja, je nachdem, was man da alles haben möchte und natürlich auch je nach Lage und je nach Stadt, aber ich habe jetzt von Chiang Mai geredet, da findet man natürlich entsprechend ganz unterschiedliche Preise. Ich wohne aktuell ein bisschen außerhalb von Nimmern, also nicht in Nimmern direkt, auch nicht in der Altstadt. Altstadt wäre mehr so touristisch. Ich kenne wenige digitale Nomaden, die in der Altstadt wohnen. Also eigentlich gar niemanden, um genau zu sein. Ich habe mir jetzt eine kleine Wohnung in einem Kondo ungefähr 10 Minuten von der Altstadt und 10 Minuten von Nimmern. Das ist wie so ein Dreieck gesucht und ich zahle 11.000 Baht im Monat, also das sind rund 300 Euro. Ich habe tatsächlich, also es ist relativ modern, ich habe eine Keycard und keinen normalen Schlüssel. Ich habe ein Gym im Kondo, ich habe einen Pool, ich habe sogar eine Sauna. Die Lage ist halt nicht perfekt, deswegen ist der Preis ein bisschen niedriger. Hier in Nimmern würde man das Gleiche für eher 14.000 bis 18.000 Baht ungefähr oder 14.000 bis 20.000 Baht sogar. Also für eher so ihr 100 bis 500 Euro ungefähr finden mit dieser Ausstattung. Ja, und da muss man halt gucken, was möchte man? Muss man rausfinden, wo kann man vielleicht auch einfach durch ein Walk-in rein? Also ich habe gerade letztens von einer Freundin, die hat einen Blog, der heißt How to Thailand. Die ist Auswandererin, aber wollte ursprünglich digitale Nomadin werden, also kennt sich auch in dem Bereich sehr gut aus. Und die hat ein Video gemacht, wo es genau darum geht, ja, wie sucht man eine Wohnung in Thailand? Und da hat sie eben gesagt, dass es eigentlich das Normalste auf der Welt ist, entweder online was zu finden oder auch reinzugehen und zu fragen, ist was frei und dass man sehr, sehr häufig noch am gleichen Tag einziehen kann. Also wenn ihr nach Thailand kommt und eben in den größeren Hotspots übernachten wollt, also in Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Phuket und da eben für eine Weile bleiben wollt, und leben wollt mehr wie ein Local oder Expat und nicht wie ein Tourist, dann würde ich empfehlen, für ein, zwei Nächte einfach ein Airbnb zu buchen oder wenn ihr möchtet, für ein, zwei Nächte auch ein Hotel dann mal zum Ankommen, Jetlag auskurieren und dann einfach reinlaufen in die Kondos, die euch zusagen, fragen und in den meisten Fällen habt ihr am Ende dieser 2 Tage, dieser Hotelzeit, sage ich mal, habt ihr dann eure Unterkunft für die nächsten Wochen oder Monate sogar. Und das, wie gesagt, zu einem viel, viel, viel geringeren Preis. Wie gesagt, das können sich Menschen, die nicht als digitale Nomaden leben, im Ansatz nicht vorstellen. Wie oft kriege ich die Frage, meine Güte, woher hast du das ganze Geld, wenn du die ganze Zeit da wohnst? Was meinst du denn damit? Ja, Hotels sind teuer. Also die Leute, das geht gar nicht in deren Kopf, dass man als digitaler Nomade lebt wie ein Local oder in einer normalen Wohnung lebt wie ein Local oder eben zumindest wie ein Expat. Ich kenne mich jetzt mit Thailand, mit der Situation am besten aus, aber ähnlich funktioniert das auch in anderen Ländern, ja. Sei das jetzt in Vietnam, in Kolumbien zum Beispiel, habe ich davon auch schon gehört. Ich selber war bis jetzt in Kolumbien nur kurzzeitig und nicht für einen längeren Aufenthalt. In Medellin war ich noch gar nicht leider, was ja auch so ein digitaler Nomaden-Hotspot vor allem jetzt im letzten Jahrzehnt war. Dieses Jahrzehnt hört man, also seit Corona quasi, hört man nicht mehr so wahnsinnig viel von Medellin, aber theoretisch ist Medellin eben auch so ein digitaler Nomaden-Hotspot und da funktioniert das genauso, wie es hier funktioniert. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in das Thema Geld zum Starten als digitaler Nomade bringen und dir zeigen, dir aufführen, dass es tatsächlich am Anfang gar nicht so wichtig ist, mit einem riesen Budget zu starten. Klar, komplett ohne Budget auf gar keinen Fall starten, aber du brauchst keine 50.000 Euro Rücklagen, um zu starten. Und vor allem würde ich, wie gesagt, dir erst empfehlen, richtig zu starten, richtig durchzustarten und Dinge aufzugeben in Deutschland, sei es Jobs, sei es Wohnung, sei es deine ganzen Verträge und was auch immer. Wenn du schon Kundenprojekte hast und das schon angelaufen ist und du sicher bist, dass du Einkommen hast, dass du Einnahmen hast, wenn du unterwegs bist.